NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rolf Nagel liest die vierte von fünf Folgen aus Brief an Matilda, ein italienisches Leben von Andrea Camilleri in der Übersetzung von Annette Kopetzky. In diesem Brief an seine Urenkelin Matilda gibt der Autor auch eigene Fehler zu, Ungeduld beim Regieführen, Wutanfälle, Abwesenheit als Vater. 1978 kommt die Literatur. Sein Vater ermuntert ihn auf dem Sterbebett, einen Roman zu schreiben.
Ich hielt mein Versprechen und schrieb meinen ersten Roman mit dem Titel »Hahn im Korb«. Das fertige Manuskript schickte ich an einen Freund, einen wichtigen Literaturkritiker, Niccolò Gallo, mit dem ich mich jeden Samstag traf. Einen Monat lang hörte ich gar nichts von Niccolò, dann hinterließ ich beim Hausmeister eine Nachricht für ihn. »Lieber Niccolò, es geht nicht an, dass ich wegen eines Romans, der dir offenbar nicht gefällt, deine Freundschaft verliere. Tu so, als hättest du ihn nie bekommen und lass endlich von dir hören.« Er rief mich sofort an, um mich zu sich nach Hause einzuladen. Auf seinem Tisch sah ich mein Manuskript, daneben einen Haufen Zettel mit seinen Anmerkungen. Niccolò sagte, mein Roman sei sehr schön. Mir habe aber der Mut gefehlt, die Mischung aus Hochsprache und Dialekt konsequent durchzuhalten. Darum habe er alle Sätze markiert, wo diese kunstvolle Sprache noch verstärkt werden müsse. Er forderte mich auf, insgesamt mehr zu wagen, und gab mir 3-4 Monate, um den Roman umzuschreiben. Dann werde er ihn bei Mondadori veröffentlichen lassen, dem Verlag, wo er ein wichtiger Lektor war. Im Wissen, dass ich ein wenig Zeit für die neue Fassung hatte, begann ich nicht sofort mit den Korrekturen, und eines Tages erhielt ich die traurige Nachricht, dass Niccolò überraschend verstorben war. Darauf schickte ich den Roman ohne Korrekturen an alle italienischen Verlagshäuser und erhielt immer dieselbe Antwort. Ihr Roman kommt aufgrund seiner Sprache für eine Veröffentlichung nicht in Frage. 10 Jahre lang bekam ich Ablehnungen dieser Art. Doch ich will dir die Wahrheit sagen, Matilda. Ich ließ mich davon keineswegs entmutigen. Im Gegenteil, ich pfiff auf dieses Urteil und machte weiter Theater. Da mein Roman von allen abgelehnt worden war, bot ein befreundeter Drehbuchautor mir 1978 an, daraus ein Drehbuch fürs Fernsehen zu machen. Ich willigte ein und bald brachten ein paar Zeitungen die Nachricht, dass ein Fernsehspiel mit dem Titel »La mano sugli occhi«, die Hand auf den Augen, nach einem Roman von Camilleri in Vorbereitung war. Darauf schrieb mir ein Verleger, der Bücher gegen Bezahlung veröffentlichte, sein Name war Lali, dass er den Roman gratis herausbringen werde, wenn ich im Abspann des Fernsehspiels schreibe, es sei eine Verfilmung eines anderen Buchs, das in seinem Verlag erschien, Il Corso delle Cose, der Lauf der Dinge. Er wollte ein bisschen Fernsehwerbung für sich machen. Und so wurde der Roman durch diesen kleinen Tauschhandel endlich publiziert. Natürlich gab es bei Lali keinen großen Vertrieb, darum blieb der Roman fast unbeachtet. Doch das Buch in der Hand zu halten, löste bei mir sofort den Wunsch aus, einen zweiten Roman zu schreiben. Über 10 Jahre nach dem ersten schrieb ich also »Das launische Eiland«. Doch dieses Mal sagte mein Freund Ruggero Jacobi, »Dieses Buch darf nicht so enden wie das erste.« Er steckte sich das Manuskript unter den Arm und fuhr nach Mailand. Dort gab er es einer begabten Schriftstellerin, die später meine gute Freundin wurde, Gina Lagorio, der Frau des Verlegers Livio Garzanti. Etwa 10 Tage später erhielt ich einen unerwarteten Anruf von Garzanti, der mir sagte, mein Buch habe ihm sehr gefallen und er werde es bald in seinem angesehenen Verlag herausbringen. Und so geschah es. Dieser Roman wurde sehr wohlwollend rezensiert. Gleich darauf schrieb ich einen erzählenden Essay mit dem Titel »Das vergessene Massaker«, den ich durch Vermittlung von Leonardo Sciascia im Verlag von Elvira Celerio veröffentlichen ließ. Das war der Beginn einer langen Zusammenarbeit, die noch immer andauert. Doch es war mehr als nur Zusammenarbeit. Es war eine tiefe, wahrhaftige Freundschaft, die damals entstand. Elvira war eine außergewöhnliche Frau. Damit meine ich, dass sie ganz besondere Wesenszüge hatte und außerdem die Gabe, einander scheinbar ausschließende menschliche und professionelle Qualitäten in sich zu vereinen. Ich erinnere mich an äußerst hitzige Diskussionen, regelrechte Wutausbrüche, bei denen ihr sanftmütiges Wesen jedoch immer spürbar blieb. Mein dritter Roman, Jagdsaison, war vorerst der letzte, denn ich schaffte es einfach nicht, eigene Sachen zu schreiben und gleichzeitig weiterhin Theater zu machen. Irgendwann beschloss ich, Abschied von der Bühne zu nehmen. Ein Abschied, der sich ziemlich lang hinzog. Er dauerte 8 Jahre. Bei der Arbeit an meinem letzten, auf 3 Gedichten von Majakowski basierenden Stück »Il trucco e l'anima«, »Der Trick und die Seele«, spürte ich, dass ich in der Theaterform mittlerweile nicht mehr viel zu sagen hatte. Elvira, die mich während der letzten 8 Jahre nie explizit um ein neues Buch gebeten hatte, kam zur Premiere. Hinterher umarmte sie mich und sagte, »Ich glaube, jetzt bist du so weit, dass du wieder mit dem Schreiben anfangen kannst.« Sie hatte alles verstanden. Und ich begann wieder, Romane zu schreiben. 1994 überkam ich zum ersten Mal das Bedürfnis, mich beim Schreiben in das Korsett des Kriminalromans zu zwingen, und so entstand »Die Form des Wassers«, dessen Hauptfigur ein Kommissar war, Salvo Montalbano. Aber ich war nicht besonders zufrieden mit meiner Arbeit. Die Figur war stellenweise zu verschwommen. Montalbano war mehr eine Funktion als ein lebendiger Charakter. Damit er zu einem solchen wurde, schrieb ich den zweiten Roman, »Der Hund aus Terrakotta«. Nach diesem Buch wollte ich mit Montalbano abschließen. Doch da geschah etwas Ungewöhnliches. Die beiden Montalbano-Romane waren bei den Lesern ungeheuer erfolgreich. Und das, obwohl der Verlag Celerio nirgendwo Werbung dafür gemacht hatte. Ihre Beliebtheit verdankte sich einzig und allein der Mundpropaganda unter den Lesern. Im Verlauf eines Jahres wurden 800.000 Exemplare verkauft, sodass Elvira Celerio mich fast nötigte, einen dritten Roman mit Montalbano zu schreiben. Ich gehorchte schweren Herzens, auch weil ich mich für unfähig hielt, eine Serienfigur auf die Dauer zu ertragen. Serien erfordern die geistige Disposition eines Marathonsportlers, während ich mich immer als 100-Meter-Läufer empfunden hatte, der mit knapper Not die Ziellinie erreicht. Doch irgendwann begann dieser Montalbano mit mir zusammenzuleben. Und je größer der Erfolg wurde, desto mehr fühlte ich mich als sein Gefangener. Kurz, zwischen mir und meiner Figur entstand eine Hassliebe, die bis heute andauert. Während ich dir schreibe, Mathilda, teilt der Verlag Celerio mir mit, dass er allein in Italien gut 18 Millionen Exemplare meiner Montalbano-Romane verkauft hat. Die Fernsehfassung hat zum gleichen Zeitpunkt über 1.200.000.000 Zuschauer in Italien erreicht. Die Serie wurde in 63 Ländern ausgestrahlt und als Roman in 37 Sprachen übersetzt. Trotzdem glaube ich weiterhin, dass meine besten Bücher die sogenannten historischen und bürgerlichen Romane sind, wie zum Beispiel »König Zosimo«, »Die sizilianische Oper« und »Der unschickliche Antrag« sowie die von mir sogenannte »Trilogie der Metamorphosen«, die die 3 Bücher »Die Frau aus dem Meer«, »Der Bahnwärter« und »Der Hirtenjunge« umfasst. Ich bin also zu einem außerordentlich erfolgreichen Schriftsteller geworden. Aber ich musste gestehen, dass ich mir nie erklären konnte, warum. Denn ich habe immer geschrieben, was ich schreiben wollte, ohne die kleinste Konzession an den Publikumsgeschmack. Ich bin mir selbst und meiner Art zu schreiben treu geblieben. Und diese Schreibweise ist ein Work in Progress, denn sie wird immer mehr zu einer erfundenen Sprache. In Interviews werde ich oft gefragt, ob der Erfolg mein Leben verändert habe. Meine Antwort lautet Nein. Und das entspricht der Wahrheit. Der Erfolg ist auf der Schwelle meines Hauses stehen geblieben. Er konnte weder auf mein Familienleben übergreifen, noch meine Haltung zur Welt verändern. Als wir frisch verheiratet waren, habe ich meiner Frau Rosetta nie ein wertvolles Geschenk machen können, etwa eine Kette oder einen Pelzmantel. Keinem Menschen ist diese Art von Statussymbolen so fern wie ihr. Auch später, als ich ihr teure Geschenke hätte machen können, hat sie mich nicht gelassen. Auszeichnungen, die ich erhielt, habe ich immer mit einer gewissen Distanz und mit Selbstironie betrachtet. Ich hatte das Glück, sehr früh auf die Essays von Montaigne zu stoßen. Ihre Lektüre hat mein ganzes Leben entscheidend geprägt. Einen Satz von Montaigne habe ich all die Jahre immer mit mir herumgetragen. Auch auf dem höchsten Thron der Erde sitzt der Mensch auf seinem Hintern. In einem Punkt hat der Erfolg mir allerdings Genugtuung verschafft, das gebe ich zu. Ich hatte Geld in einem Ausmaß zur Verfügung, das ich mir nie erträumt hätte. Was ich mit diesem Geld gemacht habe? Ich habe meinen Töchtern und Enkeln und auch mir und Rosetta eine Wohnung gekauft. Außerdem habe ich es genossen, auf dieses Geld im Notfall zurückgreifen zu können, und das zählt viel. Ein Teil davon wurde auch verwendet, anderen zu helfen. Ich halte mich nicht für einen großen Schriftsteller. In Italien hat man den Ehrgeiz, Kathedralen zu errichten. Mir aber gefällt es, kleine, schmucklose Dorfkirchen zu bauen. Und das genügt mir. Ich habe viel geschrieben. Als ich 91 wurde, haben wir mein 100. Buch gefeiert. Glaub mir, es gibt keine einzige Seite, die ich nicht mit absoluter Aufrichtigkeit geschrieben hätte, aus dem reinen Bedürfnis heraus zu erzählen. Nein, ich bin kein Schriftsteller. Ich bin ein Erzähler. Jemand, der aus der Lust am Erzählen all seine Ausdrucksmöglichkeiten schöpft. Ich wollte mich beim Schreiben nie von der Welt abkapseln. Der bei einigen meiner Kollegen so ersehnte Elfenbeinturm ist ein unbewohnbarer Ort für mich. Daher spielt Politik im Sinne einer Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen in meinen Romanen immer eine Rolle. Tatsächlich bekam ich Protestbriefe von Lesern wegen der politischen Haltung, die ich Montalbano verliehen hatte. Einer ging so weit, mir zu schreiben, ich hätte kein Recht, Montalbano in dieser Weise zu charakterisieren, denn die Figur gehöre inzwischen nicht mehr mir, sondern den Lesern. Mich politisch zu engagieren, habe ich immer als meine Pflicht empfunden. Aber ein Politiker wollte ich nie werden. Das muss ich erklären. Eines Tages teilte mir der Bischof von Agrigent im Namen aller Bischöfe Siziliens mit, er beabsichtige, einen Brief an den Staatspräsidenten Ciampi zu schreiben und um eine Ernennung zum Senator auf Lebenszeit zu ersuchen. Ich rief ihn sofort an. Wir sprachen über eine Stunde miteinander und am Ende konnte ich ihn von seinem Vorhaben abbringen. Das Gleiche geschah ein paar Jahre später, 2000. Als Pietro Follena, der damalige Leiter des Parteibüros der DS, der Linksdemokraten, mir vorschlug, für den Senat in einem Wahlkreis zu kandidieren, der nur einen Kandidaten aufstellte, wo ich also garantiert gewählt würde. Wieder konnte ich meinen Gesprächspartner von seinem Vorhaben abbringen. Diese zweimalige Weigerung hatte einen einfachen Grund. Ich weiß, dass man sich der Politik voll und ganz widmen muss, wenn man sie gut machen will. Und ich ahnte, dass meine Karriere als Schriftsteller zwangsläufig darunter leiden würde. Aber ich habe mich der Politik deswegen nicht entzogen. Als ich vom Direktor der römischen Tageszeitung Il Messaggero um Mitarbeit gebeten wurde, schrieb ich kleine kritische Artikel über die Sitten und Gebräuche der Italiener von heute. Und nachdem ich zur sizilianischen Ausgabe der Zeitung La Repubblica übergewechselt war, beschäftigte ich mich dort mit konkreten sozioökonomischen Problemen der Insel. Meinen wichtigsten journalistischen Beitrag leistete ich während der langen Zusammenarbeit mit der Turiner Zeitung La Stampa. Dort schrieb ich wirklich auch über Politik. Danach habe ich 2 Jahre lang bei der kommunistischen Ideen nahestehenden Zeitung L'Unità mitgearbeitet. In der Zeit der diversen Berlusconi-Regierungen erreichte mein Engagement seinen Höhepunkt. Ich schrieb nicht nur Artikel für die Zeitschrift Micromega, sondern organisierte mit dem Herausgeber, meinem Freund Paolo Flores d'Arcais, auch Demonstrationen und Veranstaltungen gegen Berlusconi, die immer friedlich verliefen. Ich hielt es, wie gesagt, für meine Pflicht als Bürger, am politischen Leben teilzunehmen. Aus demselben Grund bin ich in vielen Fernsehsendungen aufgetreten und habe dort immer ehrlich, ohne Hintergedanken, meine Meinung gesagt, und vielleicht haben die Zuschauer meine Haltung zu den Dingen auch nachvollziehen können. Inzwischen kann ich wegen meines fortgeschrittenen Alters und meiner Erblindung zwar seltener bei politischen Fragen aktiv eingreifen, aber mein Engagement hat deswegen nicht nachgelassen. Allerdings muss ich zugeben, dass mir die heutige Art, Politik zu machen, ziemlich fremd ist. Vielleicht, weil ich, wie soll ich sagen, ein bisschen verwöhnt war. Die Politiker, die gleich nach der Befreiung Italiens die Zügel in die Hand nahmen, waren Männer, die der Faschismus ins Exil oder ins Gefängnis gebracht, zum Schweigen verdammt und geächtet hatte. Es waren Männer wie der Christdemokrat Alcide De Gasperi, der liberale Luigi Einaudi, der Kommunist Palmiro Togliatti, die Sozialisten Pietro Nenni und Sandro Pertini, außerdem Carlo Sforza und Ferruccio Parri vom Partito d'Azione, der Aktionspartei. Alle hatten schon vor der Zeit des Faschismus Politik gemacht und waren sich der Werte der Demokratie sehr bewusst. Damals standen wir uns zwar als politische Gegner gegenüber, hatten aber ein gemeinsames Ziel, nämlich Italien aus den Trümmern wieder auferstehen zu lassen. Ich möchte dir eine kaum bekannte, aber sehr aufschlussreiche Begebenheit erzählen. Ende 1946 wurde der italienische Ministerpräsident Alcide De Gasperi nach Paris gerufen, um den Siegermächten, den Engländern, Amerikanern, Franzosen und Russen, darzulegen, welches in den kommenden Jahren die Ziele seiner Regierung waren. In der Nacht vor De Gasperis Rede kamen Togliatti, Nenni und Sforza in einem Pariser Hotelzimmer zusammen. Jeden einzelnen Satz seiner Rede legte De Gasperi den anderen vor und sie korrigierten sie, fügten hier ein Adjektiv hinzu, strichen dort ein anderes. In dem Moment war in diesem Zimmer nicht nur der Christdemokrat De Gasperi, sondern ganz Italien anwesend. Als sie am nächsten Morgen aus dem Hotel gingen, bemerkte Carlo Sforza, dass De Gasperis Jackett an den Ellbogen durchgescheuert war. Er zog seines aus und gab es De Gasperi. Der begann seine Rede vor den Siegermächten mit folgenden Worten: Ich fühle, dass in diesem Saal alles, außer ihrem individuellen Gefühl für Höflichkeit, gegen mich und gegen das Land ist, das ich vertrete. Er konnte Italien entlasten, und von dem Moment an veränderten sich die Beziehungen zwischen unserem Land und den Siegermächten grundlegend. Ich denke, es ist wichtig, dass du den geschichtlichen Hintergrund kennst, in dem sich meine 92 Lebensjahre abgespielt haben. Die Historiker nennen die Zeit zwischen 1948 und 1994 die Erste Republik. 1946 wurde die Monarchie, die bis dahin in Italien geherrscht hatte, durch eine Volksabstimmung abgeschafft. Und bald darauf fanden freie Wahlen statt. Sie brachten jene Männer und Frauen ins Parlament, die die italienische Verfassung schreiben sollten. Die Mütter und Väter der Verfassung leisteten ausgezeichnete Arbeit. Unsere Verfassung gilt heute noch als eine der besten der Welt. Doch die Erste Republik wurde wesentlich von der Mehrheitspartei beherrscht, also der Christdemokratischen Partei, und mit ihr betraten Persönlichkeiten die politische Bühne, die im Faschismus aufgewachsen waren. Um nur ein Beispiel zu nennen: Amintore Fanfani, ein äußerst wichtiger Mann in der Democrazia Cristiana, war sogar Präsident des faschistischen Ausschusses für die Littoriali gewesen, die universitären Kunst- und Sportwettkämpfe, und auch andere Vertreter dieser Partei hatten sich im Faschismus hervorgetan. Die Vorherrschaft der Christdemokraten währte über 40 Jahre. Erst ab den 80er Jahren gab es sozialistische Regierungen. Was ich damit sagen will: Es war sofort klar, dass diese Leute eine andere Auffassung von Politik hatten als ihre Vorgänger. Viele von ihnen hielten sich nicht an das oberste Gebot der Ehrlichkeit und Transparenz, das jeden Politiker leiten muss. Die Vox Populi wusste, dass es in Italien eine versteckte Korruption gab, in die vor allem die politischen Parteien verwickelt waren. Wie hat man in jenen Jahren gelebt? Bis zum Ende der 50er Jahre arbeitete das ganze Land am Wiederaufbau Italiens mit. Unterdessen hatte eine breite innere Migrationsbewegung von Süden nach Norden eingesetzt. Damals wurde mir klar, wie zutiefst rassistisch die Italiener sind. In der Zeit, als ich in Turin arbeitete, sah ich oft Schilder an den Haustüren mit der Aufschrift: Wir vermieten nicht an Süditaliener. Dessen ungeachtet begann Ende der 50er Jahre der Wirtschaftsboom. Das heißt, Eine Zeit mit genügend Arbeit und des Wohlstands für alle brach an. Doch im darauffolgenden Jahrzehnt erschütterte ein bis dahin unbekanntes Phänomen das Land. Im Untergrund wurden die Roten Brigaden gegründet, bewaffnete Gruppen, die zur revolutionären Linken gehörten. Sie hielten sich für eine Art Vorhut der Arbeiterschaft, aber sie litten nur an revolutionärem Infantilismus, wie Lenin gesagt hätte. Die große Mehrheit der Arbeiter fiel auch nicht auf sie herein. Die Roten Brigaden hinterließen eine blutige Spur. Sie töteten Richter, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen und Gewerkschaftler. Ihre Aktionen gipfelten in der Entführung des Ministerpräsidenten Aldo Moro, der damals kurz davor stand, eine Regierung zu bilden, die die Geschicke des Landes vielleicht hätte ändern können. Eine Regierung aus Christdemokraten mit der Unterstützung der Kommunistischen Partei. Ein solcher Plan missfiel sowohl den USA wie der Sowjetunion. Moro wurde entführt und nach fast 2 Monaten Gefangenschaft ermordet aufgefunden. Zur gleichen Zeit entstand die sogenannte Strategie der Spannung in Italien. Auf Banken, öffentliche Plätze, Bahnhöfe und Züge wurden terroristische Anschläge verübt. Man wollte das Land in fortwährendem Alarmzustand halten, um einen fruchtbaren Boden für eine autoritäre Wende in der Politik zu schaffen. 1992 deckten einige Mailänder Richter einen Korruptionsfall auf. Der Leiter einer Wohltätigkeitsorganisation hatte Schmiergelder für eine Auftragsvergabe kassiert. Überraschend an dem Fall war, dass der Mann das Geld nicht für sich, sondern für seine Partei, die Sozialisten, genommen hatte. Dann führte eins zum anderen. Nach gründlichen Ermittlungen kamen weit schwerwiegendere Fälle von Bestechung ans Licht, in die fast alle Parteien und einige sehr prominente Politiker verwickelt waren. Deren Rechtfertigung, sie hätten das Schmiergeld nur für ihre jeweilige Partei kassiert, erschien den Italienern wenig überzeugend. Damit begann, von der öffentlichen Meinung als großer Skandal wahrgenommen, die umfangreichen Ermittlungen, die Mani Pulite, sinngemäß Weiße Weste genannt wurden. Während dieser Prozesse lösten sich einige der Parteien auf, die Italien bis zu diesem Zeitpunkt regiert hatten, nämlich die Christdemokraten, die Sozialisten, die Liberalen und die Republikanische Partei. Mit ihnen endete auch die Erste Republik. Die Zweite Republik, aus der Asche der Ersten erstanden, sah einen ganz neuen Typ Politiker aufsteigen. Silvio Berlusconi hatte den Prozessen gegen die alte Politik in seinen Fernsehsendern viel Raum gegeben. Er war ein Unternehmer, vor allem im Baugewerbe, der fast alle privaten Fernsehstationen kaufen und zu einer einzigen Gesellschaft verschmelzen konnte, die dann zur starken Konkurrenz für das staatliche Fernsehen Rai wurde. Um sich als Kandidat für die Parlamentswahlen aufstellen zu lassen, musste Berlusconi zu einem Trick greifen. Als Lizenznehmer staatlicher Fernsehfunknetze hätte er laut Gesetz eigentlich nicht kandidieren dürfen. Er behauptete daher, die Lizenz sei nicht an ihn, sondern an seinen Gesellschafter Fedele Confalonieri vergeben worden, was nicht der Wahrheit entsprach. Wer weiß, warum alle noch existierenden Parteien damals ein Auge zudrückten und Berlusconi, der sich als der neue Mann für Italien präsentierte, mit großer Mehrheit gewählt wurde. Doch als Unternehmer hatte er ziemlich viele Leichen im Keller, die, nachdem er die Macht übernommen hatte, allmählich zum Vorschein kamen. Es hagelte Anklagen gegen ihn, alle im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Unternehmer. Berlusconi verteidigte sich, indem er ausgerechnet seine Autorität als Politiker nutzte. Die Justizminister, die in seinen Regierungen rasch aufeinander folgten, erließen rückwirkende Gesetze, dank derer manche offensichtliche Vergehen Berlusconis strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden konnten. Es war eine Flut an direkt auf ihn zugeschnittenen Gesetzen ad personam. Nach vielen Jahren, es waren etwa 20, ließ die Begeisterung für Berlusconi nach. Doch was ihn letztlich zum Rücktritt zwang, war die verheerende wirtschaftliche Situation Italiens nach der großen Krise, die einige große Bankenpleiten in den USA ausgelöst hatten. die von den verschiedenen Berlusconi-Regierungen und von den weltweiten Auswirkungen der Krise in Amerika hervorgerufenen politischen und ökonomischen Schäden brachten Italien in eine ähnliche Notlage wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Tausende Fabriken und Kleinindustrien mussten schließen. Die Arbeitslosigkeit, vor allem bei Frauen und jungen Menschen, erreichte immense Ausmaße. Im Grunde erlebten wir erst jetzt, in den Jahren 2017 und 2018, einen freilich noch viel zu zaghaften wirtschaftlichen Aufschwung. Und hier habe ich, muss ich dir gestehen, noch immer Gewissensbisse. Denn vielleicht hätte ich persönlich mehr tun können, um meine Familie nicht einer ungewissen Zukunft zu überlassen. Wenn ich mein Bedauern darüber äußerte, wurde ich manchmal gefragt, aber was hättest du denn tun können? Dann habe ich mit einem Märchen geantwortet, das mir mal ein hochgebildeter Mann aus dem Senegal erzählt hat. Im Wald bricht ein großes Feuer aus. Nach einer Weile erkennen die Tiere, die dort leben, dass dieses Feuer immer weiter um sich greift und, wenn sie nicht sofort fliehen, den ganzen Wald und sie selbst vernichten wird. Also treten die Tiere die Flucht an. Am Schluss flieht der Löwe, der sich als König der Tiere verpflichtet fühlt, den Wald als letzter zu verlassen. Als er aus der Flammenhölle herauslaufen will, sieht er einen winzigen Vogel, einen Kolibri, der mit einem kleinen Tropfen Wasser auf der Brust auf den brennenden Wald zufliegt. Erstaunt fragt der Löwe, »Warum fliegst du denn in das Feuer hinein?« Der Kolibri zeigt ihm den Wassertropfen und antwortet, »Ich will meinen Beitrag leisten.« Siehst du, vielleicht hätte ich es machen sollen wie der Kolibri, mich nicht mit dem Feuer abfinden. Zu Beginn dieses Briefes habe ich angedeutet, dass ich die Europäische Gemeinschaft für fast gescheitert erachte. Der Erste, der die Idee von einem vereinten Europa aufs Tapet brachte, war Graf Coudenhove-Kalergi, der 1922 in einem programmatischen Buch eine eher auf technologische als auf politische Zusammenarbeit gründende Union vorschlug. In Wirklichkeit handelte es sich um eine ziemlich utopische Idee. Sehr viel konkreter war das sogenannte Manifest von Ventotene, das Altiero Spinelli, ein wegen seiner politischen Überzeugungen zum Exil verurteilter Antifaschist, 1941 bis 1944 zusammen mit Ernesto Rossi verfasste. Spinelli schwebte ein echter europäischer Bundesstaat vor, etwa wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Parlament aus Vertretern aller Nationen, die in allgemeinen Wahlen gewählt waren, sollte die demokratische Regierung dieses europäischen Bundesstaates nominieren. Die gesamteuropäische Regierung sollte, so Spinelli, ihr Augenmerk hauptsächlich auf die wirtschaftlichen Probleme der Föderation und ihre Außenpolitik richten. Spinellis programmatische Schrift, die zunächst in Form von Flugblättern heimlich zirkulierte und das Interesse vieler Intellektueller und Politiker weckte, wurde 1944 ebenfalls im Geheimen als Buch veröffentlicht. Der Herausgeber war der Philosoph Eugenio Colorni, der auch das Vorwort schrieb. Wenige Monate später wurde er von den Faschisten erschossen. Wie du siehst, liebe Mathilda, unterschied sich diese Idee von Europa radikal von jener, die Baldur von Schirach 1942 entwarf und die mich so verängstigt hatte.
Rolf Nagel mit Folge 4 von 5 aus Brief an Mathilda, ein italienisches Leben von Andrea Camilleri. Das Buch ist 2019 im Kindler Verlag erschienen. Die Aufnahme mit Rolf Nagel entstand bei Goalit. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen dann die abschließende letzte Folge.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In Portugal trauern die Menschen um die Opfer des Standseilbahnunglücks in Lissabon. Die Regierung hat für heute einen nationalen Trauertag ausgerufen. Ein Wagen der Standseilbahn war gestern Abend entgleist und gegen ein Haus geprallt. Mindestens 15 Menschen starben, 18 weitere wurden verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Bahn ist vor allem bei Touristen beliebt. Das zuständige Unternehmen erklärte inzwischen, man habe alle Wartungsprotokolle eingehalten. Die Generalwartung sei zuletzt 2022 vorgenommen worden, die Zwischenwartung im vergangenen Jahr. Die Identitäten und Nationalitäten der Opfer sind bislang unbekannt. Im Tagesverlauf soll es weitere Informationen geben. In Paris beraten die Unterstützerstaaten der Ukraine heute über die Zukunft des Landes. Die sogenannte Koalition der Willigen will gemeinsam mit Präsident Selenskyj über Sicherheitsgarantien